das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. Wer in der Gegend um Mainz schon in den karnevalistischen Startlöchern stand wegen des morgigen Rosenmontagsumzugs, der kann sich umgehend wieder entspannen. Leider, muss man sagen. Denn der heraufziehende Sturm namens Urschica, den Meteorologen mit Windstärken von 8 bis 10 erwarten, der könnte den Zug samt Fasnachtskulissen gefährlich durcheinanderwirbeln. Also haben sich die Verantwortlichen in Mainz dafür entschieden, nichts zu riskieren und sagten das Spektakel heute Abend ab. Münster, Duisburg und Essen haben das genauso entschieden. Die Düsseldorfer, sie hoffen noch. Die Kölner allerdings wollen, Stand jetzt in diesem Augenblick, den Zug durchziehen. Allerdings auch nicht so wie sonst. Und in Mainz ist nun eben bereits vor Aschermittwoch nicht alles, aber leider doch ziemlich viel vorbei. Xenia Böttcher.
Mainz am Vormittag. Die Motivwagen werden vorgeführt. Das Wetter, Nieselregen zwar, aber ruhig. Doch unmerklich braut sich da etwas zusammen. Der Paukenschlag um 19.11 Uhr.
Ich bin jetzt also ganz mutig und bresche vor und sage, wir haben entschieden, dass wir den Rosenmontagszug unter diesen Umständen auf keinen Fall stattfinden lassen können. Nur ein Dachziegel, der irgendwo runterfällt und trifft irgendjemand von den Garden, und dann möchte ich nicht mehr dabei sein.
Orkanböen bis zu 100 km/h sind vorhergesagt. Ein Jahr Arbeit fortgefegt. Selbst Narren kämpfen da mit den Tränen. Kein Jeck hatte ernsthaft mit einer Absage gerechnet. In Mainz doch nicht.
Erlebt haben wir es noch nie, dass ein Rosenmontagsumzug gerade Mainz-Hochburg abgesagt wurde. Aber naja, was will man machen? Ne?
Ich finde es nicht in Ordnung, dass er abgesagt wird. Hätten sie auch morgen früh vielleicht noch absagen können.
Man hat sich alles vorbereitet, ist halt super schade für uns, für die Akteure. Es ist halt auch total schrottig für die ganzen Gastronomen.
Sicherheit war das große Thema im Vorfeld von Karneval, gerade hier in Köln. An das Wetter hatten wohl die wenigsten gedacht. Die Verantwortlichen planen eine Nummer kleiner. Keine Pferde, keine Fahnen, noch keine Absage also. Noch.
Wir werden dann bis morgen auch in den Ablauf des Zuges hinein noch in der Lage sein, wenn das notwendig ist, eben Maßnahmen zu ergreifen.
Bis dahin also den Zug auch nicht stattfinden zu lassen, wenn es nur tut.
Das will ich jetzt gar nicht kommentieren.
Ja, lieber nicht. Ne?
Das will ich nicht kommentieren. Ne? Das ist gesagt, was gesagt werden muss.
Düsseldorf will erst morgen um 8 Uhr entscheiden, ob der Zug fährt oder nicht. In Mainz ist die Entscheidung gefallen, aber so richtig loslassen geht noch nicht.
Ich hoffe selbstverständlich, dass ein solcher Termin vielleicht im Mai, im Juni oder Juli kommt. Und dann machen wir brasilianische Fastnacht. Okay.
Mainz wird nicht untergehen, hört man hier und da. Doch die Enttäuschung müssen alle erstmal verdauen.
Der Name klingt harmlos: El Niño, das heißt der Junge. Doch das so bezeichnete Wetterphänomen, das wirkt sich oft verheerend aus. El Niño tritt in unterschiedlicher Intensität alle paar Jahre im Pazifik zwischen Australien und Südamerika auf. Dabei verändern sich im Pazifik die Wind- und Strömungsbedingungen derart, dass es vor Südamerika ungewöhnlich viel regnet. Weiter westlich hingegen wird es extrem trocken. Und nun wirkt sich El Niño sogar bis nach Afrika aus und sorgt dort im Südosten für eine extreme Trockenperiode. Die Dürre hat wirklich dramatische Folgen. Zum Beispiel in Simbabwe, wo deshalb bereits jetzt Millionen Menschen nicht genug Nahrungsmittel bekommen. Aber auch in Südafrika hinterlässt El Niño Spuren. Von dort berichtet Thomas Denzel.
Es ist heiß. Zu heiß. 40 Grad im Schatten. Nur einmal fielen ein paar Tropfen vom Himmel. Ein einziges Mal in den vergangenen 3 Monaten. Dabei ist eigentlich Regenzeit. Zu wenig Wasser für Tier und Mensch. Die Leitungen sind trocken in vielen Dörfern, so wie hier im südafrikanischen Senegal. Die Kinder sind krank geworden, sagt Malarato Kamakwane. Denn als kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn kam, haben wir das aus dem Brauchwassertank verwendet. Und das ist eigentlich zu dreckig, um es zu trinken oder damit zu kochen. Ein Hilfstransport ist angekommen. Schlange stehen für Trinkwasser. Auch Malarato ist da. Privatleute haben die Aktion organisiert. Die Regierung tue zu wenig, hören wir hier. Das alles passt nicht so recht zum Land mit der zweitstärksten Wirtschaft des Kontinents. Auch wenn Malarato und ihre Kinder fürs Erste glücklich sind. Die Menschen haben Durst. Das Vieh stirbt schon. 5000 tote Rinder im ganzen Land. Wasser fehlt und deshalb auch Futter. Farmer Norman Zanibe hat 12 seiner 59 Tiere verloren.
Ich muss meine Familie mit der Viehwirtschaft ernähren, sagt er. Schulgeld bezahlen, Essen einkaufen. Im Moment hungern wir. Das alles ist für mich eine Katastrophe. Alleine in Südafrika geht es mehr als 3 Millionen Menschen so wie den Familien von Malerato und Norman. Im Moment ist der Durst noch das größte Problem. Doch bald könnte es noch schlimmer kommen. Denn wegen der Dürre konnten viele Farmer nichts aussehen. Alleine beim Mais rechnet Südafrika mit Ernteausfällen von bis zu 6 Millionen Tonnen. Nach der Dürre droht nun eine Hungersnot.
Vor einem Monat hat Nordkorea angeblich eine Wasserstoffbombe gezündet und damit die Weltgemeinschaft alarmiert. Jetzt sorgt das kommunistische Regime erneut für Empörung. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
Das nordkoreanische Staatsfernsehen meldete den Start einer Rakete. Sie soll einen Satelliten in die Umlaufbahn gebracht haben. Der Weltsicherheitsrat in New York verurteilte den Start und kündigte erhebliche Konsequenzen an.
Die perfekte Präsentation der Provokation. Marschall Kim Jong-un bezeugt einen Bilderbuchstart. Doch ist dies tatsächlich, wie Nordkorea behauptet, eine Rakete im Namen der Wissenschaft oder doch ein verkappter Waffentest? Die Technologie ist identisch und damit für das kommunistische Land verboten. Es verstößt also gegen Beschlüsse der UN. Das Raketenprogramm Nordkoreas hat das Ziel, Atomsprengköpfe zu transportieren. Das ist eine Gefahr für den Weltfrieden und dient allein dem Zweck, das Regime zu stützen. Nordkoreas Staats-TV feiert den Flugkörper, seine Zündung autorisiert vom Machthaber persönlich. Nicht nur benachbarte Staaten glauben, dass Nordkorea an nuklearen Langstreckenraketen arbeitet. Damit könnte es sogar die Westküste der USA bedrohen. Und jeder Raketenstart festigt die Machtbasis des Regimes. Provokation und Aufrüsten als Lebensversicherung.
Ungeachtet internationaler Kritik setzt die syrische Armee ihre Offensive in der Provinz Aleppo fort. Immer mehr Menschen sehen sich deshalb zur Flucht in Richtung Türkei gezwungen. Doch die türkischen Behörden halten den Grenzübergang Öncüpenar geschlossen. Bereits seit Tagen warten Zehntausende Syrer an der Grenze auf die Weiterreise. Hilfsorganisationen sprechen von chaotischen Zuständen. Bei einer Antiterror-Razzia im Raum Mainz haben Polizisten die Wohnräume zweier Männer durchsucht. Sie seien verdächtig, in Syrien Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Weitere Details wurden nicht genannt. Nach dem Erdbeben in Taiwan ist die Zahl der Toten auf mindestens 32 gestiegen. Suchteams konnten heute ein Baby aus den Trümmern eines Hochhauses retten. Mehr als 100 Menschen werden noch vermisst. Bei dem Beben gestern wurden etwa 500 Menschen verletzt. In Honduras haben sich Zehntausende an einer Kampagne gegen die Ausbreitung des Zika-Virus beteiligt. Soldaten, Beamte und Freiwillige desinfizierten Häuser und sprühten Insektengift. Das Zika-Virus wird vor allem von Gelbfiebermücken übertragen. In Honduras gibt es schon mehr als 4.400 Zika-Fälle.
Ja, wie immer an den Bundesligaspieltagen schauen wir in den Tagesthemen natürlich auf die Sonntagsspiele. Und da muss man beinahe schon sagen, wie immer, Andreas Kekel, hat der HSV in diesem Jahr auch wieder Probleme.
Ja, und so allmählich kommen wieder düstere Gedanken auf in Hamburg. Gedanken ja an die nervenaufreibenden Überlebenskämpfe der letzten beiden Spielzeiten. Zweimal in Folge musste der HSV ja schließlich nachsitzen, um in der Liga zu bleiben. Und nach dem wieder mal enttäuschenden 1:1 gegen Köln beträgt der Vorsprung auf den ominösen Relegationsplatz gerade mal 4 Punkte. Das eigentlich Beängstigende aber aus Hamburger Sicht: Wer die Partie heute gesehen hat, der dürfte echte Zweifel hegen, dass der Bundesliga-Dino diesmal ein weniger sorgenvolles Saisonfinale haben wird. Darüber kann auch der ein oder andere zwischenzeitliche Lichtblick kaum hinwegtäuschen.
Er hat ein Zeichen gesetzt. Nikolai Müller deutet es an. Es soll wieder aufwärts gehen beim HSV. Doch der tolle Treffer mit seinem feinen linken Fuß setzt zwar kurzfristig viele Emotionen frei, verhindert aber doch nur einen erneuten Rückschlag.
Wir wollten heute gewinnen, das ist uns nicht ganz gelungen, aber wir nehmen den Punkt jetzt mit und bauen darauf auf.
Nach dem Spiel sehen die Torschützen beider Teams aus, als müssten sie aufgebaut werden, Nikolai Müller und Simon Zoller. So richtig hilft das Unentschieden keiner.
Wir sind enttäuscht, dass wir heute nicht gewonnen haben, weil war eindeutig mehr drin war. Und durch so einen Schuss kurz nach der Halbzeit ein bisschen durcheinander gekommen im Spiel.
Die Partie wird kurz nach der Pause auf den Kopf gestellt. Das sehenswerte 1:1 durch Nikolai Müller kommt nach einer schlechten ersten Hamburger Hälfte ziemlich unvermittelt. Es ist einer der ganz wenigen Lichtblicke der harmlosen Hamburger Offensive gegen die Kölner Fünferkette.
Wie gefährlich ist der HSV gerade offensiv derzeit?
Ja, was heißt gefährlich? Ich denke, wir haben genug Qualität vorne und sieht, dass wir immer ein Tor machen können. Und ja, das ist ein Prozess und der wird stetig besser.
Richtige Chancen aber hat in der ersten Hälfte nur der 1. FC Köln. Top-Torjäger Modest, noch mit Pech. Doch dann kommt Simon Zoller kurz vor der Pause etwas plump mit der Pike. Die Führung für Köln verdient, HSV-Trainer Labbadia bedient.
Ich finde, wir sind sehr, sehr gut reingekommen ins Spiel, haben dann das Spiel selber aus der Hand gegeben, weil wir einfach so viele Ballverluste gehabt haben. Das gipfelt im Grunde in dem Tor.
Der Ballverlust durch Abwehrchef Giroud ist für den HSV schon der 10. Folgenschwere in dieser Saison und ermöglicht den Kölnern an Karneval ein erstes Freudentänzchen. Doch sprechen lässt der Hamburger Kapitän nach dem 6. sieglosen Spiel in Folge lieber andere.
Wir haben es wieder viel zu einfach dem Gegner gemacht. Wir waren bis dahin die bessere Mannschaft und hatten sehr viel Ballbesitz. Ja, Köln hat nur gelauert auf unsere Fehler.
Zwar hat kurz nach Müllers Ausgleich in der zweiten Hälfte auch der HSV durch Gojko Kacza die Möglichkeit zur Führung. Doch die Kölner sind mit 20:5 Torschüssen insgesamt näher dran am Siegtreffer. René Adler rettet den Hamburgern nach Marcel Risses Freistoß das Remis.
Wir haben einen kleinen Schritt für uns getan, den wir nicht überbewerten, aber den wir gerne mitnehmen und den wir vor allem von der Moral her sehr, sehr gerne mitnehmen.
Man ist demütiger geworden beim HSV. Doch der eine Punkt hilft nicht allzu viel, einen erneuten Abstiegskampf zu verhindern.
Noch um einiges brisanter als beim HSV stellt sich die aktuelle Lage der Hoffenheimer Kollegen dar. Nach dem bitteren 0:2 zu Hause gegen Darmstadt hat die TSG noch immer 7 Zähler Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Dazu kommt, die Mannschaft wirkt mittlerweile ja total verunsichert und wird in dem Zustand kaum vorm ersten Abschied aus dem Oberhaus zu retten sein.
Hoffenheims Trainer Hüb Stevens direkt nach dem Abpfiff. Ratlos, planlos und besonders tragisch mal wieder punktlos. Darmstadts Spieler hingegen haben die Punkte, alle 3. Das Team funktioniert vor allem auswärts.
Man hat gemerkt, für beide geht es um sehr viel. Wir wollten definitiv was mitnehmen hier und dementsprechend sind wir auch aufgetreten. Hochkonzentriert, mit ganz viel Disziplin, das, was wir uns vorgenommen hatten. Ja, und jetzt sind wir 3 Punkte weiter, haben aber noch einige Schritte auf unserem weiten Weg vor uns.
Der Aufsteiger legte mutig los. Nach nur 3 Minuten klopften sie schon mal am Hoffenheimer Tor an. Slobodan Rajkovic. Darmstadt fühlt sich in fremden Stadien einfach wohl. Hüb Stevens exakt eine halbe Stunde später. Wieder Ecke, Süle mit der Kerze. Baumann will, kann aber nicht. Aytaç Zulu macht es besser. Die Führung für Darmstadt. Alles ging mit rechten Dingen zu. Baumann zögerlich, Darmstadt einfach bissiger, konsequenter.
Wir wussten, was wir zu tun haben. Wir wollten die Hoffenheimer verunsichern von der ersten Minute an. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben von der ersten Minute an die Zweikämpfe so bestritten, dass wir sie gewinnen wollten. Und dadurch dann auch, glaube ich, verdient in Front gegangen. Von daher geht der Sieg, glaube ich, in Ordnung.
Der Aufsteiger kämpferisch gewohnt stark, aber auch spielerisch die Hessen immer besser. Auch im zweiten Durchgang schnell, direkt, gekonnt. Marcel Heller mit der Möglichkeit. Hoffenheim hingegen unsicher. Der Tabellen-17. wirkte verkrampft. Die Abstiegsangst spürbar, kein Vertrauen. Die Liga zu halten mit solch einer Leistung eher unwahrscheinlich.
Mit jedem Spiel, was du nicht gewinnst, wird das schwieriger und schwieriger. Und die anderen, die punkten und wir punkten nicht. Und dann weißt du, dass es ganz prekär wird, ja.
Noch prekärer wurde es nach 85 Minuten. Unter leichter Mithilfe von Schiedsrichter Christian Dingert machte Darmstadt alles klar. Kompromisslos, selbstbewusst Slobodan Rajkovic. Mit der Entscheidung, der Aufsteiger gewinnt das 6-Punkte-Spiel mit 2:0.
Wenn wir am Ende der Saison, am 14. Mai, einen Platz 15 haben, wäre ich der glücklichste Mensch, der in ganz Darmstadt rumläuft.
Richtig unglücklich sah Dirk Schuster heute Abend aber auch nicht aus.
Und wir schauen mal auf die Tabelle nach dem 20. Spieltag. Die Bayern weiter mit 8 Punkten Vorsprung. Vor Dortmund an der Spitze, dann die Berliner Hertha und Schalke. Leverkusen und Gladbach auf den Europa-League-Plätzen. Köln ist 9. Die zweite Hälfte beginnt mit Ingolstadt, dahinter Darmstadt, Stuttgart und der HSV. In der Abstiegszone nach wie vor Bremen, Hoffenheim und das Schlusslicht aus Hannover. Ja, schade eigentlich. Auf die große Tennis-Euphorie nach dem Australian Open-Sieg von Angelique Kerber folgte heute die schnelle Ernüchterung. Im Fed Cup-Viertelfinale verlor das deutsche Team 2:3 gegen die Schweiz. Eine Pleite, die auch Angelique Kerber nach den Feier- und Interviewstrapazen der letzten Tage nicht verhindern konnte. Irgendwann ist eben auch die durchtrainierteste Sportlerin mit den Kräften mal am Ende.
Es war das Bild mit Symbolcharakter. Angelique Kerber fasste sich an den Oberschenkel. Sie war am Ende der Kräfte.
Heute war ich auf jeden Fall nicht bei 100%. Ich habe natürlich gemerkt, dass ich müde werde und mein Akku immer leerer wurde.
Und die halbe Kraft reichte gegen die starke Schweizerin Belinda Bencic nicht. Die Nummer 11 der Welt bezwang Kerber schließlich mit 7:6 und 6:3. Es sah nach einer klaren Niederlage der deutschen Mannschaft aus. Aber Annika Beck wuchs über sich hinaus. In ihrem ersten Fed Cup-Einzel überhaupt schlug sie die favorisierte Timea Baschinski. Das Doppel musste entscheiden und hier hatten die Deutschen keine Chance. Hingis Bencic gewannen 6:3 und 6:2 und zogen mit der Schweiz ins Fed Cup-Halbfinale ein.
Ein nahezu traumhaftes Wochenende, ausgerechnet in ihrer Heimat, hat Viktoria Rebensburg verleben dürfen. Nach Rang 3 in der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen gestern sprang heute sogar ein 2. Platz heraus. Im Super-G fehlte heute nur der berühmte Wimpernschlag. Ganze 1/15 fehlten Rebensburg am Ende auf die Bestzeit der Siegerin Lara Gut aus der Schweiz.
Maximilian Arndt aus Oberhof ist neuer Viererbob-Europameister. Der 28-Jährige holte sich den Titel zum 3. Mal in seiner Karriere. Auf der Natureisbahn im schweizerischen St. Moritz verdrängte der Viererpilot den Österreicher Benjamin Mayer und den Letten Oskar Melbades auf die weiteren Podestplätze. Bundestrainer Christoph Langen war mit dem Gesamtergebnis eine Woche vor der WM zufrieden. Denn die Teams von Francesco Friedrich und Nico Walter belegten die Ränge 4 und 5.
So, und eine Entscheidung fällt heute Nacht noch in den USA und das ist die Entscheidung überhaupt. Ein gigantischer Zweikampf, ein millionenschweres Spektakel, das Amerika elektrisiert wie kaum ein anderes Ereignis. Demokraten, Republikaner, Wechselwähler, die warten alle auf den Showdown. Männer, Frauen, Schwarze, Weiße, Arm, Reich, Gläubige und Atheisten, Hetero und Homosexuelle. Sie alle blicken gebannt auf die Kontrahenten. Und nein, die heißen heute ausnahmsweise mal nicht Donald Trump oder Hillary Clinton, sondern die heißen Denver Broncos und Carolina Panthers. Diese beiden Teams bestreiten heute Nacht den Super Bowl. Und das ist das Endspiel der National Football League NFL. Als Ereignis fast größer als eine Präsidentenwahl. Und das sogar in Zeiten des Wahlkampfs. Inauk.
Noch knapp eine Stunde bis zum Anpfiff. Letztes gemeinsames Foto von Denver Broncos und Carolina Panthers. Es ist das Sportereignis. Weit über 100 Millionen Amerikaner werden zusehen. Tickets im Stadion kosten bis zu 20.000 Euro. Manche zahlen das auch seinetwegen. Peyton Manning, 39, Superstar am Ende einer langen Karriere. Klar, dass das Spiel auch bei der Debatte der Republikaner zur Sprache kam. Die waren super vorsichtig in Sachen Super Bowl. Ein falsches Wort zum Nationalsport kann sofort Stimmen kosten. Meine Prognose ist 100%ig, sagt Ben Carson. Es gewinnt entweder Denver oder Carolina. Jeb Bush ist für Denver. Klar, sagt er. Peyton Manning unterstützt meinen Wahlkampf, also Denver. Bush liegt in den Umfragen weit hinten, weil er als gemäßigt gilt. Was derzeit gut ankommt bei Republikanerwählern, sind andere politische Töne. Also überboten sich auch in dieser Debatte die Hardliner gegenseitig, etwa auf die Frage nach Waterboarding. Nach dem Gesetz gilt es nicht als Folter. Folter heißt, dass man unerträgliche Schmerzen zufügt, bis hin zum Verlust von Organen. Es ist also nicht Folter, sondern verschärftes Befragen. Was wir im Mittleren Osten erleben, ist Mittelalter. Den Leuten werden Köpfe abgeschnitten. Deshalb würde ich Waterboarding wieder einführen. Und noch viel Schlimmeres. Parallel zur Debatte lief Comedy, eine Titanic-Persiflage. Mit dabei der Lieblingskandidat der linken Demokraten. Als die reichen Passagiere das Rettungsboot lieber für sich allein haben wollen, hat Bernie Sanders seinen Auftritt in der Rolle, die er auch im Wahlkampf am liebsten spielt. Ich bin es satt, dass das 1% der Superreichen hier immer bevorzugt wird. Es reicht.
Enough is enough.
Am Dienstag finden in New Hampshire die nächsten Vorwahlen statt. Favorit bei den Republikanern ist Trump und bei den Demokraten Bernie Sanders.
So, wir haben es in dieser Sendung schon mal erwähnt. Der Rosenmontag, morgen also, wird vielerorts recht stürmisch. Und dazu und zu dem, was das Wetter auch sonst noch zu bieten hat, sagt uns Claudia Kleinert jetzt aber wirklich mehr. Claudia.
Ja, Thomas. Und vor allen Dingen, weißt du, so als Kölschmädchen tut mir das natürlich ganz besonders leid, jetzt so eine Vorhersage machen zu müssen. Aber es wird morgen wirklich zum Teil auch im Flachland schwere Sturmböen geben. Und das eben genau an dem Tag, wo ganz viele, vor allem so den Rhein entlang, richtig heftig feiern. Erstmal kommt ein Sturmgebiet, das kommt schon in der Nacht und am frühen Morgen, das von Nordwesten hereinzieht. Da gibt es dann verbreitet 70 bis 100 Kilometer pro Stunde, kommt am Nachmittag weiter nach Süden voran, spät Nachmittagabend dann. Aber in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen orkanartige Böen, schwere Stürme bis ins Flachland. Also verbreitet wird es morgen in Deutschland sehr stürmisch sein. Dazu am Vormittag kräftiger Regen aus Nordwesten, der weiter nach Süden vorankommt. Am Nachmittag zieht er dann in Richtung Bayern und Baden-Württemberg. Von Nordwesten kommen Schauer, einzelne Gewitter nach. Und dann im Laufe des Nachmittags dieses zweite Sturmfeld mit weiterhin schweren Sturmböen auf den Bergen, verbreitet sogar Orkanböen. Im Norden und in den Mittelgebirgen 7 bis 9 Grad. Nach Süden hin sind es bis zu 15 Grad. Und die nächsten Tage bleibt es wechselhaft. Am Dienstag erst einmal zum Teil kräftiger Regen im Süden. Da wird es in zum Beispiel Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern nochmal Sturm geben. Am Mittwoch deutlich kühler, Schneefallgrenze sinkt und es kann überall regnen, bis auf den Osten. Da bleibt es noch längere Zeit trocken. Also turbulentes Wetter in den nächsten Tagen.
Und die Vorhersage, Claudia, kann dir als kölsches Mädchen nicht leicht gefallen sein.
Nein.
Meine Damen und Herren, das waren die Tagesthemen. Hier erwartet Sie im Anschluss Evelyn Fischer zu Titel Thesen Temperamente. Und an dieser Stelle begrüßt Sie dann morgen Karin Joska. Kommen Sie gut in diese Woche hinein, aber jetzt erstmal gut durch die Nacht.